90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de.
16. Spieltag der Premier League. Wir blicken zurück hier bei 90 Plus On Air auf meinsportpodcast.de in unserer Premier League Analyse auf den Spieltag, der einen Wechsel an der Spitze der Tabelle brachte. Manchester City ist nicht mehr vorne. Der FC Liverpool hat die Wachablösung zumindest jetzt erstmal an diesem Spieltag geschafft. Steht ein Punkt vorher. Wie es dazu kam, gleich bei uns hier in der Sendung mit Chris McCarthy von 90 Plus. Hallo Chris.
Hallo.
Und mein Name, wisst ihr, ist Malte Asmus und wir blicken jetzt mal zunächst auf das Duell, das diesen Wechsel an der Spitze möglich machte. Chelsea empfing Manchester City und bei Chelsea, da war ja in den letzten Wochen nicht alles so unbedingt nach Wunsch gelaufen. Da gab es in den letzten 4 Wochen ja doch 2 Niederlagen, 1-3 im Spitzenspiel gegen Tottenham und dann in der letzten Woche dieses 1-2 gegen den Wolverhampton Wanderers. Das hatte dem Trainer Maurizio Sarri natürlich überhaupt nicht geschmeckt und jetzt kam es zum Duell mit Manchester City und am Ende sprang ein 2-0-Sieg für Chelsea heraus. Chris, in einem Spiel, das beide Mannschaften ohne Stürmer anging.
Ja, war eine interessante Ausgangslage für beide Teams. Beide spielten so ein wenig mit einer falschen 9. Bei Chelsea war das Eden Hazard im Zentrum und bei City war dort meistens Raheem Sterling in der Sturmmitte zu finden.
Ganz genau. Und der Sterling war auch der Mann, der dann die erste Chance des Spiels hatte.
Genau, Sterling ja diese Saison sehr effektiv vor dem Tor, haben wir schon des Öfteren gesehen und jetzt natürlich, wo Aguero verletzt ist und Gabriel Jesus so ein bisschen mit einer Formkrise zu kämpfen hat, dachte Guardiola wahrscheinlich, das könnte sich jetzt im Sturmzentrum fortsetzen. Sterling war auch am Anfang absoluter Aktivposten, leitete ein paar Chancen ein, aber letztendlich, wie auch seine Kollegen, war das letztendlich nicht konsequent genug im letzten Schuss oder auch im letzten Pass im Strafraum.
Chelsea aber wie so in den letzten Wochen zunächst auch ein bisschen ja, kopflos, kann man glaube ich sagen.
Ja, also wer das Ergebnis sieht, wird nicht erahnen, wie dominant eigentlich City in der ersten Halbzeit war. Also Manchester City dominierte das komplette Spielgeschehen, erarbeitete sich auch diese einigen Halbgelegenheiten, würde ich sie mal bezeichnen. Und Chelsea, wie du sagst, relativ nachlässig, sehr passiv, nicht sehr selbstbewusst, wahrscheinlich auch wegen den letzten Wochen, die nicht so überragend liefen. Und so schien es eigentlich nur eine Frage der Zeit zu sein, ehe die Citizens in Führung gehen.
Aber es kam anders und so ist es ja öfters im Fußball, wenn du die Chancen, die du hast, nicht nutzt, beziehungsweise die Möglichkeiten, die du auf dem Feld hast, nicht in Chancen ummünzt, dann kann es dann durchaus in die andere Richtung laufen. Und so war es dann auch. City mal wieder mit einer Nachlässigkeit bei einem Konter von Chelsea.
Ja, da schien sich City so ein bisschen vorne festzubeißen und ein wenig die Defensive aus den Augen zu verlieren. Aber dann kam ein hervorragender Diagonalball von David Luiz und das nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Tolles Auge. Pedro nimmt auf dem rechten Flügel an und über links ist schon Willian herbeigesprintet. Kyle Walker verlor ihn da aus den Augen. Und da versuchte Chelsea sozusagen den Konter zu vollenden. Zwischendurch sah es aus, als ob die Gelegenheit irgendwie im Sande verläuft, aber der Ball blieb heiß und dann erhielt Hazard so am Strafraum-Eck die Kugel und sieht dabei den heraneilenden Kanté und der drischt den Ball dann zum 1-0 unhaltbar in die Maschen.
Ja, und das war das Tor letztlich aus dem Nichts zum, wie sagt man so schön im Fußball, so abgedroschen zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt, nämlich kurz vor dem Seitenwechsel. Nach dem Seitenwechsel dann auch zunächst City wieder in der Pole Position, aber auch da dann wieder am Ende nicht erfolgreich. Wir hatten in den letzten Wochen über die Nachlässigkeiten bei City immer wieder gesprochen. Pep Guardiola hatte es zunächst mit der Länderspielpause dann auch begründet. Nur irgendwann zählt das auch nicht mehr. Diese angezogene Handbremse und diese Nachlässigkeiten im Spiel nach hinten, aber auch im Spiel nach vorne, die schleichen sich so ein bisschen ein, habe ich das Gefühl.
Ja, das auf jeden Fall. Gerade gegen die kleineren Gegner, vermeintlich kleineren Gegner, schien man da ein bisschen bequem zu werden, sobald man eine Führung erzielte. Gegen Chelsea war das für mich ein bisschen anders. Es war, wie du gerade andeutest, dieser psychologisch ja so wertvolle Moment, um in Führung zu gehen für Chelsea, aber und City nach dem Tor wirkte so ein bisschen geschockt, da fehlt es ein bisschen an der Konzentration, man spielte nicht mehr so selbstbewusst und befreit auf und dachte dann wahrscheinlich auch daran, dass man in den letzten Wochen ab und zu mal doch ein bisschen mehr zittern musste, als man es wollte und auf der anderen Seite tat auch Chelsea das Übrige dazu, wurde nämlich viel selbstbewusster nach der Führung, verteidigte konsequent und wurde dann auch bei der ein oder anderen Kontersituation gefährlich.
Und gefährlich, auch nach Standards. Und so fiel dann auch das zweite Tor für Chelsea. Pep Guardiola hat es hinterher in der Pressekonferenz gesagt, wir hatten eigentlich den Ballbesitz, wir haben das Spiel eigentlich in der Hand gehabt, 75% Ballbesitz, aber Chelsea hat uns geschlagen mit einem Konter und einer Standardsituation und so war es eine Ecke, die dann das 2:0 durch David Luiz eingeleitet hat.
Genau, das war dann sozusagen der Schlusspunkt und man muss auch wirklich sagen, in der zweiten Halbzeit spielte sich City nicht die hundertprozentigen Chancen heraus, das machte dann Chelsea wirklich sehr, sehr abgebrüht und clever. Und City kam einfach nicht mehr aus diesem Loch raus, dass man sich da zur Halbzeit schaufelte. Und interessantes Ergebnis auf jeden Fall. Tolles Ergebnis für Chelsea. Aber insgesamt finde ich, dass City sich nicht die größten Sorgen machen muss. Denn wirklich die erste Halbzeit war fußballerisch mit die beste Halbzeit der Saison. Und da sieht man aber auch, wie wichtig für Manchester City Sergio Aguero ist, wenn man einen wirklichen Vollstrecker vor dem Sturmzentrum hat. Und sobald dieser zurückkehrt, und da fehlt ja auch noch Kevin De Bruyne, kann ich mir gut vorstellen, dass diese Niederlage bei einem Ausrutscher bleiben wird.
Pep Guardiola war hinterher dann auch nicht besorgt darüber, dass man jetzt die Tabellenführung abgegeben hatte. Er hat auch gesagt, verlieren kann man. Die Frage ist immer, wie man verliert. Und das war dann eben, wie Chris eben auch gesagt hat, nicht so, dass man sagen kann, da lief alles völlig gegen Manchester City. Natürlich das Ergebnis, aber die Spielweise von City, die hatte dann letztlich schon gepasst. Aber Tabellenführer aktuell ist der FC Liverpool und der hatte es mit Bournemouth zu tun. An diesem Wochenende musste auswärts antreten, entledigte sich der Sache am Ende mit 4:0, aber das dauerte auch ein bisschen, bis diese Tormaschine dann ins Rollen kam, bis Mo Salah das 1:0 schoss.
Ja, dann aber richtig. Aber am Anfang, ja, Bournemouth, haben wir schon öfter drüber gesprochen, ein sehr unangenehmer Gegner, gerade im Vitality Stadium. Gleichzeitig merkte man aber auch, dass Bournemouth wirklich sehr schwere Wochen in den Knochen hat, gerade auf diesem intensiven Level, auf dem die Cherries meistens spielen. Und jetzt waren da auch noch ein paar Brocken dabei im Spielplan. Ich meine unter anderem, ja, Arsenal war vor 2 Wochen dabei, dann noch Huddersfield war auch eine intensive Begegnung und gegen Manchester City auch noch. Also das waren sehr kräftezehrende Wochen und dementsprechend konnten die Cherries nicht mit diesem gewohnt hohen Level gegen Liverpool agieren. Und da merkte man auch, Liverpool kann einfach da eiskalt zuschlagen und das taten sie dann auch in Form von Mo Salah.
So war es, das 1:0 in der 25. Minute. Da hatte er dann allerdings noch ein bisschen Mithilfe des gegnerischen Torhüters nötig. Ein Schuss aus 25 Metern von Firmino, den lässt Begovic dann erstmal in die Mitte prallen. Und da steht natürlich ein Torjäger wie Mo Salah dann goldrichtig und staubt ab. Allerdings, wenn es denn irgendwann den Video Assistant Referee in der neuen Saison in England gibt, hätte man dieses Tor wahrscheinlich nicht gelten lassen.
Nee, er stand wirklich hauchzart im Abseits, Mo Salah. Dennoch sah man da wieder seine herausragende Antizipation. Aber klar, Bournemouth wird denken, solange man hier die Null hält, kann man es Liverpool vielleicht noch unangenehmer machen. Und ab diesem Moment merkte man, durch das 1:0 begann Bournemouth immer weniger an sich zu glauben und Liverpool wurde immer bequemer.
Liverpool wurde unbequemer vor allen Dingen. Aber sie hatten ja auch die Kontrolle im Spiel, weil sie auch mit einer neuen Mittelfeldformation aufliefen. Da gab es eine Premiere.
Genau, Fabinho und Keita, die lang ersehnte zentrale Mittelfeldpartnerschaft, die man sich bei Liverpool im Sommer schon so herbeisehnte, begann zusammen und machte das auch sehr ordentlich. Fabinho auch sehr gesteigert zuletzt, nachdem er sehr schwer in die Saison kam. Und so merkte man, dass Liverpool in der Zentrale wirklich das Spielgeschehen dominierte und Bournemouth wirklich kaum in die Zweikämpfe kam. Und dementsprechend immer leichteres Spiel für Liverpool und dazu noch, als ob sie es überhaupt nötig hätten, ein Mo Salah wirklich in bestechender Form und fast schon der alte Salah aus der Vorsaison.
Ja, der profitierte dann auch davon ein bisschen, dass er leichtes Spiel hatte, weil die 3 Gegenspieler, die ihm sich in den Weg stellen wollten, als er dann in der 50. Minute in Richtung Tor der Gegner gedribbelt ist, ihm jetzt auch nicht allzu viele Steine in den Weg legten. Hat er jetzt so gut gedribbelt oder hat man ihm einfach viel zu viel Platz gelassen?
Ja, es war eine Mischung aus beiden. Natürlich sehr enge Ballführung, auch noch auf höherem Tempo. Und Salah macht das schon klasse. Aber auf der anderen Seite, wie du sagst, die Cherries da ungewohnt passiv. Keiner traute sich so wirklich in diesen Zweikampf reinzugehen, auch weil man wahrscheinlich ein bisschen Angst hat, dass Salah nur einen Haken setzen muss und dann sieht man ziemlich alt aus. Aber dementsprechend fiel dann auch das 2:0. Wie gesagt, dribbelt deinen Strafraum rein und treibt den Ball dann überlegt ins untere Eck. Und in diesem Moment bestand dann wirklich auch kein Zweifel mehr dran, dass Liverpool hier die 3 Punkte mitnehmen würde.
Und der Deckel wurde quasi dann in der 68. Minute drauf gemacht. Da war dann Steve Cook, der Mann von Bournemouth, ungewollt aktiv, denn der stand im Strafraum und wollte eigentlich klären, als die Flanke von Robertson in den Strafraum kam, aber er kriegte den Ball unglücklich an die Wade und von da sprang er dann auch unhaltbar für den Torhüter von Bournemouth, für Begovic, ins eigene Tor. Ja, hätte er den offensiv gemacht, wäre es ein Traumtor geworden, so eher ein Albtraum.
Ja, nicht das erste kuriose Eigentor in dieser Saison in England. Wie du sagst, wenn man den vorne machen willst, dann klappt das auf keinen Fall. Und das war natürlich, passte natürlich zum unglücklichen Spielverlauf für Bournemouth und natürlich zu allem Überfluss. Steve Cook sah da auch nicht das letzte Mal relativ alt aus.
Nee, der sah nämlich in der 77. auch nochmal etwas alt aus, als dann wieder Salah zuschlug. Langer Ball von Lallana. Cook kann da nicht richtig reagieren und dann ist Salah einfach Salah. Im Getümmel behält er die Übersicht und schießt, glaube ich, an 3 Gegnern, die sich da auch vor der Linie postiert haben, dann letztlich noch vorbei den Ball ins Tor. Also so, wie man es von einem Torjäger absolut erwartet.
Ja, und so, wie man es auch von Salah erwartet. Ich fand das ganz witzig, weil alle 3 Tore von Salah waren so wirklich seine großen Stärken, die ihn letztes Jahr so auszeichneten. Beim ersten Mal, wie gesagt, dieses Antizipationsvermögen an der richtigen Stelle zu sein. Beim zweiten Mal dieses enge Dribbling und beim dritten Mal seine große Schnelligkeit und dann auch noch diese Coolness vor dem Kasten, dass man dann nicht panisch den Abschluss sucht, nur weil der Torwart herausgeeilt war. Nee, er wartet auf seine Sekunde und schließt dann eiskalt ab. Und das war schon wirklich Mo Salah in Bestform. Und wenn er weiter so macht in dieser Saison, dann wird Liverpool City doch noch deutlich gefährlicher kommen, als man es dachte.
Kommt auf jeden Fall auch für Liverpool noch aus einer anderen Richtung wirklich sehr gelegen, denn in der Champions League, da steht ja dann in dieser Woche auch ein ganz, ganz wichtiges Spiel gegen Napoli an. Da kann man natürlich Mo Salah in Bestform gut gebrauchen.
Ja, das auf jeden Fall. Also den kann, glaube ich, jeder auf der Welt gebrauchen. Und wie du sagst, natürlich jetzt sehr interessante Wochen für Liverpool. Da braucht man einen Torjäger in Topform. Erst jetzt die Champions League und dann noch am kommenden Wochenende gegen Man United. Da wird man auf einen typischen Torjäger-Salah hoffen.
Und auf Man United kommen wir auch gleich noch. Die hat nämlich Fulham zu Gast vorher. Aber noch die Frage, wer ist denn jetzt für dich der große Favorit auf die Meisterschaft in England? Hat sich das gedreht? Pep Guardiola wurde das auch nach dem Spiel gefragt, nach der Niederlage gegen Chelsea. Und er hat gesagt, also gestern habt ihr mich noch gefragt, ob wir der große Favorit sind. Jetzt ist auf einmal Liverpool der große Favorit. Der Boulevard ist da sehr schnell.
Ja, ist natürlich verständlich, ist auch wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen momentan und das ist natürlich ein großes Lob auch an Liverpool. Ich persönlich, ist jetzt kein Geheimnis, sehe City als Kollektiv deutlich stärker. Man hat auch die besseren Einzelspieler meiner Meinung nach gerade im Mittelfeld und ich denke, wie eben schon angeschnitten, da fehlt noch ein De Bruyne, da fehlt momentan ein Aguero. Gabriel Jesus wird sicherlich wieder in eine bessere Form kommen und ich glaube, jetzt so über die Winterwochen wird man merken, wer den größeren Kader hat, wer den tieferen Kader hat. Und da haben wir auch schon wirklich dieses Schlüsselduell am 3. Januar, trifft Liverpool auf Manchester City. Das könnte schon mal so ein sehr interessantes Datum im Spielplan sein. Aber für mich insgesamt, ich erwarte ehrlich gesagt, dass die Citizens so um die Januar wahrscheinlich vielleicht ein bisschen wegziehen können.
Auf jeden Fall ist es aktuell so, Liverpool führt mit 42 Punkten, City hat 41 Punkte und die erste Niederlage jetzt kassiert. Liverpool dagegen noch mit weißer Weste und vor allen Dingen auch erst 6 Gegentreffern. Das ist auch eine Statistik. Ich glaube, 10 von den 16 Spielen zu 0. Also das ist auch eine wirklich klasse Hausnummer für einen Verein, der im letzten Jahr ja noch so große Probleme in der Defensive und mit Gegentoren hatte. Da hat die Verpflichtung von Van Dijk und natürlich auch die Arbeit von Jürgen Klopp sich auf jeden Fall ausgezahlt. Defensive auch immer ein Stichwort, wenn man an Jose Mourinho und Manchester United denkt. In dieser Saison allerdings eher löchrig das Ganze. Da tat es wahrscheinlich mal ganz gut für Manchester United, dass man am Wochenende dann nur ein Gegentor kassierte. Mit 4:1 zu Hause gegen Fulham gewann, das Ganze schon recht früh entschied. Und der gegnerische Trainer Claudio Ranieri, der Feuerwehrmann bei Fulham, der hat hinten raus nach dem Spiel gesagt, heute standen 11 Männer gegen 11 Wölfe auf dem Platz. Mit Lämmern meinte er seine Mannschaft, die schon sehr früh die Grenzen aufgezeigt gekriegt hat.
Ja, und es war so ein bisschen ein Rückschritt. In den letzten Wochen loben wir noch so Fulham, dass man wirklich mit Ranieri da den richtigen Mann hat und der Ansicht bin ich auch nach wie vor. Gleichzeitig war dieses Spiel so ein bisschen eine Offenbarung, dass er auch noch sehr viel Arbeit vor sich hat mit Fulham. Man kehrte so ein bisschen in die alten Muster zurück mit einem sehr unorganisierten Defensivverhalten, das auch letztendlich Jokanovic den Job kostete. Und United machte zwar ein gutes Spiel, wieder sehr voller Energie und sehr energisch in den Zweikämpfen und hat auch wirklich Lust, zu Hause zu performen. Etwas, was man zuletzt ein bisschen vermisste. Aber gleichzeitig machten die Cottagers United das auch wirklich relativ einfach im Offensivspiel.
Und so kam dann eben schon recht früh das Tor für Manchester United. Das fiel ja schon bereits nach 13 Minuten. Da stand es 1-0. Rashford bereitete für Young vor und der Ball zappelte im Netz. Das war so der erste Trend, der sich dann 15 Minuten später dann auch noch bestätigte.
Eben, es waren einfach sehr, sehr viele Räume. Young wird nicht angegriffen beim 1-0, beim 2-0 ist die Defensive total entblößt. Mata total frei, ohne Zuordnung in der Fulham-Defensive, kann dann zum 2-0 abschließen. Dann beim 3-0 durch Lukaku ebenfalls eklatante Abstimmungsprobleme bei Fulham. Und da war das Ding ehrlich gesagt auch gegessen. Fulham konnte das Spiel bereits zur Halbzeit ehrlich gesagt abhaken, auch wenn man in der zweiten Halbzeit noch durch den Elfmeter rankam. Das war dann eigentlich nur noch Kosmetikkorrektur.
Ja, Rashford setzte dann in der 82. den Schlusspunkt. Aber wenn man jetzt mal bei United sich nochmal überlegt, gegen Arsenal, da sah es ja zunächst auch ganz gut aus. Da ging man ja auch intensiv rein in die Partie. Am Ende kam ja nur ein 2-2 dabei raus. Da hatte man sich laut José Mourinho ja auch selber ein bisschen geschlagen. Denn die Gegentore, die hatte man ja sehr mitbegünstigt. Ist das jetzt wieder ein Aufwärtstrend so in den letzten Wochen bei United?
Ja, ich meine, die Aussage von Mourinho ist ein bisschen witzig, weil die Tore von United, die hatten sie jetzt auch nicht gerade groß herausgespielt, war ja auch ein Abseitstreffer dabei und ein grober Schnitzer von Arsenal. Also in der Offensive hapert es weiterhin in der Chancenabteilung, da werden wenige Gelegenheiten kreiert. Auch defensiv hat man seine Schwächen, aber das fällt natürlich alleine aufgrund der deutlich besseren individuellen Klasse gegen einen Gegner wie Fulham nicht so auf. Und wenn der Gegner auch einen schwachen Tag hat, dann kann United sich natürlich auch schnell wieder ein bisschen Selbstbewusstsein aneignen. Dann läuft es auch. Ich denke, Mourinho wird hoffen, dass jetzt auch ein bisschen Selbstbewusstsein durch die letzten zwei Spiele übrig ist und United dementsprechend wieder so ein bisschen an dem eigenen Standard rankratzen kann, weil wie gesagt, Fulham ist für mich jetzt nicht das Gradmesser, da wurde es einem schon sehr einfach gemacht mit diesem Beispiel.
Auf jeden Fall steht United jetzt wieder auf Platz 6 in der Tabelle, allerdings auch 8 Punkte Rückstand auf Arsenal, die auf Platz 5 liegen. Und zu denen kommen wir gleich, wenn wir die 90 Plus Awards hier bei unserer Premier League Analyse verteilen. Das machen wir nach einer kurzen Pause.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
90 plus an Air, die Premier League Analyse montags und dienstags, je nach Spielplan bei uns im Programm von meinsportpodcast.de. Und wir schauen auf die 90 plus Awards, die wir ja an jedem Spieltag vergeben. Chris McCarthy von 90 plus ist mit dabei. Der hat ja quasi die Jury gespielt für diese Awards. Chris, und du hast vor allen Dingen auch beim Spiel von Arsenal, was ich euch ja vor der Pause angekündigt habe, beim 1-0-Sieg gegen Huddersfield, einen ausgezeichnet, beziehungsweise eine Mannschaft ausgezeichnet, die als Schwalbenkönige von sich reden gemacht haben. So nach dem Motto, wer zweimal lügt, dem glaubt man nicht.
Ja, es war ein sehr frustrierendes Spiel für Arsenal. War irgendwie zu erwarten nach diesen Topspielen gegen Tottenham und United. Da ist es natürlich schwerer, gegen einen vermeintlich kleinen auf demselben Level zu performen. Und Huddersfield, muss man auch loben, machte das wirklich sehr schwer für Arsenal, sehr kampfstark, diszipliniert. Und so tat sich Arsenal schwer, Chancen zu kreieren. Und dann griff man auf andere Mittel und Tricks zurück und sah stolze dreimal gelb für eine Schwalbe. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Xhaka einmal im Mittelfeld. Und dann Mustafi wollte einen Elfmeter herausholen. Das war für mich noch die grenzwertigste Situation. Da war womöglich Kontakt dabei, aber gab trotzdem die Gelbe. Und Guendouzi auch in der Schlussphase versuchte auch noch per Schwalbe einen Elfmeter rauszuholen, weil es einfach nicht klappen wollte. Natürlich etwas beschämend. Und ich denke auch, Emery wird mit dieser Situation nicht sonderlich zufrieden sein. Zumal Mustafi sich jetzt die 5. Gelbe abholte durch die Schwalbe, genauso wie Sokratis. Holding hat den Kreuzbandriss, also da steht jetzt durch diese gelbe Karten auch noch eine kleine Innenverteidigerkrise bevor.
Könnte dann eher von Glück sein, dass Southampton der nächste Gegner ist. Zu denen kommen wir auch gleich noch. Also da wird vielleicht dann nicht so viel anbrennen. Von daher vielleicht die Sperren zur richtigen Zeit.
Womöglich, aber ich denke, gegen keinen Gegner will man jetzt unbedingt mit der Innenverteidigerpaarung Lichtsteiner und Nacho Monreal ins Spiel gehen. Also natürlich eher zwei Außenverteidiger. Ich bin mal gespannt, wie Emery hier reagieren wird. Vielleicht hat man ja sogar noch die Gelegenheit, jetzt wieder auf Koscielny zurückzugreifen, der nach seinem Achillessehnenriss jetzt auch erstmals wieder im Kader stand.
Southampton auch erstmals mit einem Mann neu dabei an diesem Wochenende an der Seitenlinie. Da stand er nämlich Ralf Hasenhüttl, der Trainer, der übernommen hatte bei Southampton. Aber der konnte zum Einstand auch kein schönes Debüt feiern. Der verlor nämlich mit 0:1 gegen Cardiff City. Und diesem Spiel bzw. dem Award für Cardiff hast du den Namen verpasst. Keine Stürmer, kein Problem.
Ja, ich meine, über die fehlende individuelle Klasse der Waliser haben wir jetzt schon oft genug gesprochen und da will man sich jetzt auch nicht drauf reinprügeln und dementsprechend jetzt auch mal was Positives, weil das große Problem von Cardiff ist eigentlich in der Offensive beheimatet und da hat man einfach keine Stürmer zur Verfügung, aber Warnock wurde jetzt ein wenig erfinderisch, stellte Callum Patterson in den Angriff zuletzt, die letzten Wochen. Eigentlich ein gelernter Mittelfeldspieler, wurde eigentlich sogar als Rechtsverteidiger verpflichtet und ja, man hatte keine andere Lösung parat und so stellte man den Schotten in die Spitze und jetzt schoss er gegen Southampton den Siegtreffer und es war sogar schon sein 4. Saisontor und ja, man sieht, Cardiff macht es jetzt ein bisschen kreativ.
Ja, Cardiff macht es kreativ und sie kommen ja auch ein bisschen raus da unten aus der bedrohlichen Zone, jetzt mit 14 Punkten auf Platz 14. Southampton, die bleiben punktgleich mit Fulham am Tabellenende, sind aufgrund der besseren Tordifferenz 19. aktuell. Und jetzt sprechen wir über eine Mannschaft, über die wir lange nicht gesprochen haben, was kein schlechtes Zeichen sein muss, denn zu Beginn der Saison, da haben wir regelmäßig über West Ham gesprochen, was einfach den Grund hatte, dass die katastrophal in die Saison gestartet waren. Aber auch so heimlich still und leise haben die sich da unten aus der Abstiegszone verabschiedet, stehen jetzt auf Platz 11 und haben am Wochenende gegen einen der direkten Abstiegskonkurrenten, gegen Crystal Palace, mit 3:2 gewonnen. Und da hat einer sich herauskristallisiert, der jeden Cent wert ist, so auch der Name des Awards.
Genau, Philippe Andersen, der Rekordneuzugang von West Ham, kam im Sommer für knapp 40 Millionen Euro von Lazio Rom. Viele Kritiker sahen das ein bisschen riskant, dieses Transfermanöver, zumal Philippe Andersen zuletzt so ein bisschen mit der Konstanz zu kämpfen hatte in der Serie A. Aber nach 16 Spieltagen jetzt merkt man, dass Philippe Andersen wirklich, wie gesagt, jeden Cent wert ist. Er hat jetzt nicht nur 6 Tore geschossen, sondern wirklich der kompletten Mannschaft seine Genialität in der Offensive, seine Kreativität eingehaucht. Er hat so ein bisschen diesen Dimitri Payet-Effekt auf die gesamte Mannschaft, wertet einfach jeden Mitspieler durch seine Ideen auf. Und jetzt auch beim 3:2 bei Crystal Palace war auch er durch ein Tor und eine Vorlage ausschlaggebend dafür verantwortlich, dass man diesen frühen 0:1 Rückstand noch drehen konnte und jetzt den dritten Sieg in Serie einfahren konnte.
So sieht's aus. West Ham, also wie gesagt, 21 Punkte auf Platz 11 und Crystal Palace, gut, die müssen noch ein bisschen zittern. Die stehen mit 12 Punkten noch über dem Strich. 16. sind sie aktuell. Der Strich, der fängt bei Huddersfield an. Die liegen mit 10 Punkten auf dem 18. Platz. Und was sonst noch am 16. Spieltag der Premier League passiert ist, das hört ihr jetzt noch im Ergebnisüberblick über alle Spiele, die wir nicht einzeln mit einer Analyse gewürdigt haben. Und das sind ja gar nicht so viel. Burnley schlägt Brighton mit 1:0. Leicester unterliegt zu Hause Tottenham mit 0:2. Und Everton und Watford, die trennen sich 2:2. Und in der Tabelle sieht's wie folgt aus, sind wir vorhin schon kurz drauf eingegangen. Liverpool 42 Punkte, Platz 1. City 41 Punkte, Platz 2. Dahinter 5 Punkte Lücke auf Tottenham. Die stehen auf Platz 3, haben 36 Zähler. Auf der Habenseite 4. Chelsea mit 34 Punkten, punktgleich mit dem 5. mit Arsenal und danach dann United bei 26 Punkten. Im Tabellenkeller, da fängt die Abstiegszone bei Huddersfield aktuell an. 10 Punkte hat die Mannschaft von David Wagner auf dem Konto. 9, der 19. bzw. der 20. Southampton und Fulham jeweils. Da müssen die Mannschaften also aktuell zittern. Der Tabellen 17. also gerade überm Strich. Burnley hat 12 Punkte derzeit auf der Habenseite. Also im Keller in England ist auch alles eng beieinander. Wie es weitergeht, erfahrt ihr natürlich bei uns hier bei 90 Plus on Air auf meinsportpodcast.de. Abonniert den 90 Plus oder den Mein Sport Podcast Fußball Feed, dann seid ihr immer auf dem Laufenden in Sachen Fußball, in Sachen Premier League und könnt mitreden bei allem, was den internationalen und nationalen Fußball so angeht. Danke für heute auch an Chris McCarthy von 90 Plus.
90 Plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de. Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.